Gut, wir haben also jetzt heute Morgen uns damit beschäftigt, dass Gott uns in Krisen zu sich zieht. Und der zweite Teil war, dass Gott uns zu uns selber zieht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und damit auch zum anderen. Und heute Nachmittag geht es jetzt um die Werkzeuge, die Gott uns gibt. Ein Werkzeug ist das Werkzeug des Dankens. Heute Morgen ist schon angeklungen, dass ich gesagt habe, es gibt Bibelstellen, die hören wir, die kennen wir auch, vielleicht von klein auf. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, verstehen wir sie nicht oder wir wenden sie auch nicht an. Und eine Bibelstelle, die ist im 1. Thessaloniker und die heißt, seid dankbar in allen Dingen. Das ist genauso was wie, mir wird nichts mangeln, auch so eine Bibelstelle, wo sich in mir alles wehrt. Ich sage, ich kann doch nicht dafür danken, dass mein Kind krank ist. Ich kann doch nicht danken dafür, dass ich jetzt einen Platten habe oder. Das ist doch widersinnig. Das widerspricht meinem Menschenverstand. Und ich nenne das dann so, ich kaue dieses Wort immer wieder und liege Gott in den Ohren. Ich sage, ich glaube ja, dass dein Wort wahr ist und dass es in uns was bewirkt, dass es auch nicht leer zurückkommt. Aber dann bitte erkläre es mir, sonst kann ich es nicht sagen. Und bei diesem Bibelvers war es auch so, dass ich zu Gott gegangen bin und habe gesagt, ich kann das nicht. Und ich will ehrlich mit dir sein, ich kann dafür nicht danken. Aber wenn du mir das erklärst, dann werde ich das tun, dann werde ich das anwenden. Und zum Glück kam wieder eine kleine Geschichte. Ein Prediger hat diese Geschichte mitgebracht und ich dachte, das ist die Antwort auf meine Fragen. Und zwar hat er folgende kleine Geschichte erzählt. Ein Prediger im letzten Jahrhundert wird in einer Herberge bestohlen und schreibt Folgendes in sein Tagebuch. Danke, dass es das erste Mal war, dass man mich bestohlen hat. Zweitens, danke, dass Sie mir nicht alles weggenommen haben. Drittens, danke, dass Sie mir nur mein Hab und Gut weggenommen haben und nicht mein Leben. Und viertens, danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch das nachvollziehen könnt, aber als ich das hörte, diese Geschichte, hatte ich die Tränen in den Augen und habe gedacht, Jesus, so eine Frau möchte ich werden. So eine Frau wie dieser Prediger, der in dieser Situation, wo er bestohlen wird, trotzdem dir danken kann. Und ich kann euch eins sagen, wenn man Gott ernsthaft um was bittet, dann wird er dir Gelegenheiten geben, auch das umzusetzen. Also ich weiß, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und ich habe Gott mal gebeten um Geduld. Was passierte dann? Ich saß beim Arzt und wartete 3 Stunden statt einer halben Stunde. Und ich habe gesagt, Herr, das habe ich aber nicht so gedacht. Also was soll das denn jetzt? Wieso warte ich denn jetzt hier 3 Stunden? Und so, als wenn Gott zu mir sagt, ja, willst du Geduld lernen oder nicht? Geduld kannst du nur lernen in Situationen, wo du sonst ungeduldig wärst. Jetzt ist die Möglichkeit, Geduld zu lernen. Aha, okay, und was mache ich jetzt? Ja, dann habe ich angefangen zu beten. Ne, wir Christen haben ja immer was zu tun. Und dann habe ich dafür gebetet, dass die anderen Patienten nicht unruhig werden, dass der Arzt Weisheit hat, dass die Arzthelferin freundlich und nett bleiben kann, obwohl sie schon so zeitverzögert ist und so weiter und so fort. Und das war so ein Umdenken, dass ich dann, aha, also wenn ich für Geduld bete, dann erlebe ich Situationen, in denen ich ungeduldig werden will. Und dann kann ich begreifen, okay, du hast Geduld geschenkt gekriegt. Und so ist das mit dieser Dankbarkeit auch gewesen. Also ich habe es wirklich voller Ernst gebetet, ich möchte so eine Frau werden, die dankbar sein kann in allen Situationen. Und mein Mann und ich, wir waren auf Kurzurlaub mit unseren Kindern und ich hatte vorher, damit wir hinterher was zu essen haben, Gerichte gekocht und Brot eingefroren und Kuchen und so. Und sag dann zu meinem Mann, als wir von diesem Kurztrip zurückkommen, ich gehe mal eben in den Keller, ich hole mal eben was raus, dass wir nachher was zu essen haben. Und schon auf dem Weg in den Keller merkte ich, irgendwas stimmt nicht, das riecht so komisch hier. Komme ich runter und sehe, oh nein, der Gefrierschrank ist abgetaut. War die Tür so etwas auf und unten eine große Lache und es stank. Ich wollte schon anfangen zu schimpfen, als ich an diese Geschichte dachte. Und denke, wie kann man jetzt daraus danken lernen? Danke, dass es das erste Mal war, dass ich bestohlen wurde. Oh ja, habe ich gedacht, ist mir noch nie passiert. Gut, ich sage, Jesus, ich fange jetzt mal an. Also danke, dass mir das noch nie passiert ist, dass der Gefrierschrank abgetaut war. Das nächste war, danke, dass Sie mir nicht alles weggenommen haben. Da musste ich lachen, ich habe nämlich 2 Gefrierschränke, es war aber nur einer abgetaut. Also auch da konnte ich sagen, gut, Jesus, danke, dass nur ein Gefrierschrank abgetaut ist und nicht beide. Danke, dass sie mir nur mein Hab und Gut genommen haben und nicht mein Leben. Da habe ich gedacht, okay, da weiß ich jetzt im Moment nicht so richtig, was mit anzufangen, aber vielleicht, ich hatte Hähnchen eingefroren, vielleicht halten die Salmonellen. Oder ich bin so ein Sparbrötchen, wenn ich 3 Tage früher gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich die Tür wieder zugedrückt. Wäre vielleicht nicht so gut gewesen, wenn wir das dann alles wieder gegessen hätten. Da habe ich gesagt, okay, gut, also das kann ich jetzt nicht ganz so übernehmen, aber gut, danke, dass wir durch diese Gerichte nicht krank geworden sind. Danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Ja, da war ich ja schon wieder ganz dabei. Mein Mann sagt immer, die wenigsten Dinge geschehen, ohne dass du beteiligt bist. Ja, also wenn ich am Computer bin, auf einmal ist alles weg und ich schimpfe über den Computer, sagt er, Ute, der Computer hat keine Schuld. Du bist an irgendeine Taste gekommen. Nein, der Computer, sagt er, der Computer kann doch gar nichts machen. Der ist unschuldig, du bist schuldig. Der bringt mich immer dahin, ich bin schuldig. Ja gut, also danke, dass ich den Dieben vergeben kann. Einer von uns muss ja den Gefrierschrank aufgelassen haben, ne? Nicht richtig zugemacht haben. Da habe ich gesagt, okay, Jesus, ich vergebe entweder meinen Kindern oder meinem Mann oder sogar mir, dass wir den Gefrierschrank offen gelassen haben, die Tür. Und dann habe ich noch gesagt, boah, Jesus, ich bin dir so dankbar, dass wir jetzt nicht 2 Wochen nur von Brot und Wasser leben müssen, dass wir uns das leisten können, diese ganzen Lebensmittel wegzuschmeißen. Tut mir zwar in der Seele weh, aber ich kann es mir leisten, es zu tun. Die Kinder kamen runter und sagten, was ist denn hier los? Wieso stinkt das denn hier so? Und Mama, wieso bist du so fröhlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich lerne gerade danken. Hä? Du lernst danken? Ja, ich sage, erkläre ich euch später die Geschichte, ne? Und dann habe ich wirklich mit ganz viel Energie und so habe ich den Gefrierschrank ausgeräumt, alles ausgewaschen, weggeschmissen, aus dem anderen Gefrierschrank was rausgeholt, also zu essen hatten wir noch was. Und es hat mich echt fröhlich gemacht, dass ich dachte, boah, wie viel Zeit habe ich früher in Rebellion, in Schimpfen gesteckt, was mir nichts gebracht hat. Und wie gut ist das, wenn ich die ganze Kraft schon in sinnvolle Tätigkeit nutzen konnte. Das bewirkt Danken. Ab dem Zeitpunkt habe ich beschlossen, ich werde das jetzt ausprobieren. 4 Wochen lang in jeder Situation zu danken. Kurz danach habe ich unsere Tochter zum Flughafen gefahren. Und so 3 Kilometer bevor wir einbiegen sollten in den Flughafen, auf einmal ruckelte das Auto so und ich denke, was ist denn jetzt los? Und komme mit Mühe und Not zum Stehen, weil ein Reifen platt war. Unsere Tochter ist auch so ein Pulverfass wie ich eigentlich, ne? Und sagt, was soll das denn jetzt? Wie soll ich denn zum Flughafen kommen? Und so, ich sage, Christine, wir danken jetzt erstmal für die Situation. Nee, Mama, also das ist ja nur wieder jeden Verstand, das geht nicht. Doch, ich sage, das mache ich aber jetzt. Ich bin jetzt auf dem Trip, immer zu danken. Jesus, ich danke dir jetzt für die Situation des platten Reifens und ich bitte dich, dass du jetzt zeigst, wie die Lösung aussieht des Problems. Du weißt, Christine muss jetzt zum Flughafen. Offensichtlich kann ich sie jetzt nicht bringen. Wie sieht deine Lösung aus? Wir steigen aus, gucken uns den Schaden an. Kurz danach hält ein Auto hinter uns und sagt, sagen Sie mal, haben Sie gar nichts gemerkt? Oh, ich dachte, mein Mann sitzt hinten im Nacken. Der fragt auch mal, merkst du das denn gar nicht? Der zieht die Winterreifen auf, ne, und sagt, hört sich ganz anders an, ne? Ich sage, ich höre gar nichts. Ist doch ein ganz anderes Fahrgefühl mit den Winterreifen. Nee, ich sage, merke ich aber nicht. Neulich hat das Radlager geschließt. Sagt er, hörst du das Geräusch? Ich sage, tut mir leid, nee, höre ich nicht. Boah, sagt, das ist doch so laut. Kommt unser Sohn nach Hause, ne? Sagt, Mama, ich bin gerade mal mit dem Auto gefahren, das Radlager ist aber gut, das ist doch so laut, ne? Ja, so hat Papa auch gesagt. Und dann, Papa, stell dir vor, die Mama hört gar nichts. Gibt's da nicht, oder? Die hört das einfach nicht. Ja, also ich habe wieder nichts gemerkt mit dem platten Reifen. Ja, sagt er, das sah ich schon, 100 Meter fuhr ich hinter ihnen, habe ich schon gedacht, gleich platzt der Reifen. Okay, also hatte ich auch noch meine Schimpfe weg, ne, dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Und dann sagt er, kann ich Ihnen jetzt irgendwie helfen? Oh, ich sage, ich habe ein ganz großes Problem. Unsere Tochter, die verpasst ihren Flieger, die muss dringend zum Flughafen. Ja, sagt er, das wäre für mich kein Problem. Meine Frau und ich, wir fahren sowieso gerade zum Flughafen. Wir könnten ihre Tochter mitnehmen, wenn die sich uns anvertraut. Da habe ich sie gefragt, ich sage, wärst du bereit, mit den Herrschaften zu fahren? Das ist ja nicht mehr weit, die bringen dich nur raus. Würdest du das alleine schaffen? Ja, sagt sie, mache ich. Okay, also meine Tochter in dem Auto, wir haben uns verabschiedet, sie war weg. War ein schöner Tag, so wie heute. Ich hatte ausnahmsweise mal ein weißes Kleid an und habe dann gesagt, Jesus, muss ich jetzt den Reifen selber wechseln oder hast du dafür auch noch eine Lösung? Und dann gucke ich so schräg gegenüber, gucken mich da 2 kleine Italiener an, die vor ihrer Pizzeria stehen. Und ich denke, demütige ich mich oder nicht? Ich habe ja einen Pannenkurs gemacht, ich könnte es ja selber machen, aber dann stehe ich wieder da und kriege die Schrauben nicht los, ne? die Muttern, ne, die sind immer so fest angezogen. Und dann mache ich mich noch mal lächerlicher. Und ich dachte, okay, gut, ich gehe rüber. Also ich über die Straße. Die zwei Italiener vor ihrer Pizzeria hatten nichts zu tun. Ich sage, guten Tag, haben Sie gesehen? Ja, wir beobachten Sie schon die ganze Zeit. Ach, ich sage, haben Sie gesehen, dass ich einen Platten habe? Ja, ja, wir haben schon gedacht, wie Sie das mit Ihrem weißen Kleid jetzt hinkriegen. Ja, ich sage, hätten Sie eine andere Lösung? Wären Sie bereit, das zu wechseln, den Reifen? Ja, das wäre uns ja eine Ehre. Haben Sie denn alles mit? Ja, ich sage, ich habe alles dabei. Können wir sofort drüber gehen? Ja, das wäre uns eine Ehre. Die wurden noch mal größer, 5 Zentimeter. Dann kamen sie rüber, haben mir den Reifen gewechselt. In 0, nichts war der weg. Dann habe ich gesagt, ob ich denn noch was für sie tun dürfte, eine Pizza kaufen oder irgendwas. Nein, das wäre doch eine Ehre einer Dame, sowas zu machen. Ja, und dann war ich schon wieder auf dem Weg nach Hause. Früher wäre ich eine Bild-Zeitung gewesen. Thomas, stell dir vor, was mir schon wieder passiert ist. Da hatte ich doch einen Platten kurz davor, bevor Christine zum Flughafen musste. Ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Totale Panik. Wie kriege ich das Kind jetzt zum Flughafen? Dann habe ich irgendwie versucht, ein Taxi zu finden, habe ich aber auch nicht hingekriegt. Es war die Katastrophe. Und jetzt, ne, Bild-Zeitung, reine Bild-Zeitung. Und jetzt kam ich nach Hause, ich sage, Thomas, stell dir vor, was mir passiert ist. Ich hatte zwar einen Platten, aber kein Problem. Gott hat das alles im Griff gehabt. Ich habe einfach nur gedankt und dann hat er jemand geschickt, der hat Christine zum Flughafen geholt. Hinterher hat er jemand geschickt, der den Reifen gewechselt. Guck mal, mein Kleid ist immer noch sauber und ich bin auch schon viel früher zu Hause. Ist das nicht genial? Und er hat seine Frau nicht wiedererkannt. Er hat gesagt, was, bist du wirklich Ute? Also, so redest du doch sonst nicht. Ja, ich sage, du, Danken ist genial. Also, ich werde das jetzt weiter verfolgen, wie dieses Danken geht. Und es ist wirklich so, seit dem Tag hat sich mein Leben dramatisch geändert, seitdem ich angefangen habe zu danken. Auch für Situationen, zum Beispiel, wenn mein Kind krank ist. Ja, ich meine, es muss nicht immer so dramatisch sein, wie jetzt im letzten Jahr mit unserem Sohn. Aber wenn die Kinder eine Grippe hatten oder so, ne, da habe ich nicht so voll, oh, warum muss das denn jetzt schon wieder passieren? Ne? Wieder alles Untergang. Da habe ich gesagt, okay, ich habe 7 Kinder, ein Kind wird krank. Habe ich diesem Kind vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Ne? Auf einmal alle akzeptierten, Mama kümmert sich um den, die macht einen frisch gepressten Orangensaft, die geht in die Stadt, holt extra das Lieblingsessen für das Kind. Ich habe ihm vorgelesen. Ist es vielleicht so, dass dieses Kind gerade mehr Liebe brauchte, als ich ihm sonst gegeben hätte? Kann ich nicht dafür danken? Und ich habe dann unsere Kinder später mal gefragt, wann fühltest du dich eigentlich von mir am meisten geliebt? Und ein Junge hat gesagt, Mama, wenn ich krank war und du hast mir frisch gepressten Orangensaft gemacht, da habe ich mich ganz besonders geliebt gefühlt von dir. Wo man ja zuerst sagen würde, Krankheit ist doch immer nur Mist, ist doch gar nichts Positives dran. Ja, aber in der Zeit könnte eine ganz intensive Beziehung wachsen. Und ich bin ja so viel krank gewesen in meinem Leben mit meiner Herzmuskelentzündung. Ich bin dann über 18 Jahre immer wieder krank gewesen. Und zum Schluss, als ich 9 Monate am Stück krank war, bin ich für 4 Wochen zu meinen Eltern gegangen, weil die Ärzte gesagt haben, vielleicht hilft ihnen noch absolute Ruhe. Und das war so eine kostbare Zeit. Wir haben am Abend Briefe meiner Großmutter zusammengelesen. Wir haben so kostbare Zeiten, habe ich mit meinen Eltern verbracht. Und kurz danach ist meine Mutter gestorben. Und ich habe hinterher gesagt, das war ein ganz großes Geschenk. Hätte ich nicht erlebt, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Also, ich glaube, alles hat seine Seiten. Und ich glaube, wir entdecken diese positiven Seiten in Situationen, wenn wir dieses Gebot anwenden. Danket in allem. Guckt auf das, was Gott auch an Gutem in dem hat. Und ich weiß, als ich vor 6 Jahren diesen großen epileptischen Anfall hatte, an einem Sonntagnachmittag ins Krankenhaus kam, als ich auf der Intensivstation war und zum ersten Mal wieder reden konnte, da habe ich wirklich gesagt, Jesus, ich danke dir, dass es an einem Sonntag passiert ist. Ich danke dir, dass mein Mann und mein Sohn da waren. Nicht auszudenken, es wäre an einem Montagmorgen gewesen. Man hätte mich nicht gefunden und ich hätte auch gar nichts sagen können. Ich hätte niemand rufen können. Ich hätte da irgendwo im Keller gelegen. Niemand hätte mich gefunden. Ich danke dir, dass wir in einem Land leben, wo wir Ärzte haben, die mich versorgen können. Ich habe nur gedankt. Und ich war so dankbar, dass ich das jetzt schon seit Jahren eintrainiert hatte. Und ich möchte euch wirklich Mut machen, zu danken. Danken gibt unserem Leben Stabilität. Danken richtet uns weg von dem, was schlecht ist, hin, ich sage jetzt mal, zu den Oasen auch in der Wüste. Und in jeder Wüste gibt es auch Oasen, für die wir danken können. Und wir können uns daran ja festhalten, immer nur zu schimpfen und immer zu denken, ja, also ich bin Christ zweiter Klasse und mir gelingt nie was und ich mache immer nur Fehler und, und. Aber das hilft uns letztendlich überhaupt nicht, dieses Selbstmitleid. Ich möchte euch einfach Mut machen, versucht es mal mit dem Dank. Also mein Leben ist dramatisch anders geworden, seitdem ich das mache. Und es hängt ja auch wieder mit diesen Krisen zusammen. Ne? Ich habe gedacht, schon auf dem Weg hierher, also ich bin über Osnabrück gekommen und ich habe eine ganz, ganz schlechte Orientierung. Ich sage immer, für mich ist das Schlimmste, irgendwo hinzufahren. Wenn ich den Weg mal gefunden habe, ist schon alles in Butter. Aber dieser Stress, irgendwo nicht anzukommen, gut, jetzt habe ich ein Navi, dadurch geht es mir ja viel besser, Navigationssystem. Ja, und dann hieß es mit dem Navi, in 2,9 Kilometern fahren Sie dann rechts an dem Kreuz ab. Ja, und dann stand kurz davor, das Kreuz ist gesperrt. Ach du meine Güte, habe ich gedacht, und jetzt? Da musste ich natürlich alles ganz schnell lesen, wo muss ich denn jetzt hin, weil mein Navi hat ja jetzt versagt. Und dann habe ich gedacht, nein, ich schimpfe jetzt nicht. Was kann mir denn eigentlich am schlimmsten passieren hier? Ich bin in einem deutschen Land, ich kann fragen, ich kann jetzt runterfahren. Also vorher habe ich dann schon totale Panik geschoben, was jetzt wieder passiert. Oder ich weiß, es gibt Leute, die fahren nicht in die nächste Stadt zu einem Vortrag, den sie unbedingt hören wollen, weil sie Angst haben, einen Parkplatz zu kriegen. Ich gehörte da auch zu. Da dachte ich, boah, wenn ich das nicht finde und wenn ich dann keinen Parkplatz finde und so, man kann sich ja wirklich da reinsteigern, was alles passieren kann. Ja, oder Bahn fahren, ne? Die Tür kann nicht aufgehen. Was denn, sagte mein Mann immer, was du für Ängste hast, eine Tür nicht aufgehen. Warum soll dir eine Tür nicht aufgehen? Ja, und wenn er dann zu spät kommt und wenn das und wenn jenes ist und so, ja, sagt, da hast du wieder deine 10 Punkte, ja, die alle passieren können. Theoretisch kann es passieren. Und wir haben eben über die Angst gesungen. Die Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und ich weiß noch, als ich schon 7 Kinder hatte und mein Mann immer noch nicht der pünktlichste war, und immer wieder spät nach Hause kam und ich dann immer dachte, boah, jetzt bist du Witwe geworden. Also dein Mann ist bestimmt irgendwo unter die Räder gekommen, der hat einen Unfall gehabt oder so. Und 4 Wochen war das so, dass ich panische Angst hatte, jetzt meine 7 Kinder alleine großzuziehen. Und da habe ich gemerkt, ich kann mit dieser Angst nicht leben. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich mache jetzt einen Deal mit dir. Ich lege dir meine Angst jetzt, dass ich als Witwe alle 7 Kinder alleine großziehe aus deinem Altar. Und ich sage dir, ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wir beide zusammen diese Kinder großziehen. Sollte es anders kommen, dann glaube und vertraue ich, dass du mir die Kraft gibst, es alleine hinzukriegen. Aber mit dieser Angst kann ich nicht leben. Und das möchte ich auch euch allen zu, auch euch jungen Müttern zuwählen. Wenn ihr jetzt schon Angst habt, oh, ob unsere Kinder mal einen Ausbildungsplatz kriegen, ob sie mal die richtige Frau kriegen, ob sie vielleicht drogenabhängig werden oder ein unliebliches Kind kriegen, Angst ist ein schlechter Ratgeber, ein ganz schlechter Ratgeber. Sagt erstmal Gott, ich vertraue dir, dass du deine Hand drüber hältst und ich glaube jetzt erstmal, dass es alles gut wird und dass sie gesund groß werden. Wenn es anders kommt, dann gib mir die Kraft. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Dankbarkeit. Das nächste, was ich in unsere Mitte hineinlegen möchte, ist, dass Gott uns prüft in Krisen und er lehrt uns, seine Gebote ernst zu nehmen. Es gibt einen Satz im Mose, so erkenne doch in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat. Als ich junger Christ war, habe ich diesen Satz gelesen und habe gedacht, das ist ja interessant, Gott erzieht uns. Also habe ich reifere Christen gefragt. Ich habe gesagt, kannst du mir mal eine Geschichte erzählen, wie Gott dich erzogen hat? Habe ich den Nächsten gefragt. Und ich war ganz überrascht, dass mir so gut wie niemand Geschichten erzählen konnte, wie sie von Gott erzogen worden sind. Und dann habe ich gedacht, okay Gott, entweder machst du das so sanft, dass wir das gar nicht merken, kriegen wir das gar nicht mit, oder gilt dieser Satz gar nicht? Wie ist das mit der Erziehung Gottes? Und da habe ich gesagt, ich möchte merken, wann du mich erziehst, Gott. Wie könnte das sein? Wir wohnen immer noch in diesem Reihenhaus und eines Nachts werden aus allen Reihenhäusern der Garagen Dinge gestohlen. Fahrräder, Navigationssysteme, alles Mögliche wird gestohlen. Und aus unserer Garage wird mein Fahrrad gestohlen. Und die Polizei kommt, nimmt das für alle auf und kommt dann auch an unsere Tür und sagt, Frau Horn, was wurde bei Ihnen gestohlen? Ja, ich sage, mein Fahrrad wurde gestohlen. Dann fragen sie, war die Garage abgeschlossen? Und man weiß ja sofort, wenn ich jetzt Nein sage, kriege ich nichts von der Versicherung. Ne? Das ist schon die erste Prüfung. Nee, habe ich gesagt, war nicht abgeschlossen. Er sagte, war denn wenigstens das Fahrrad abgeschlossen? Da hätten wir ja noch eine Chance. Ja, ich sage, leider war das Fahrrad auch nicht abgeschlossen. Naja, er meinte noch sagen zu müssen, dann machen sie es den Dieben aber leicht. Naja, ich sage, so kann man es ja auch nicht sagen. Immerhin war die Tür zu. Naja, er hat dann noch bei allen anderen aufgenommen. 2 Tage später kommt mich eine Freundin besuchen. Und dann sagt sie, wie geht's denn? Naja, ich sage, nicht so ganz so gut. Mir ist das Fahrrad gestohlen worden. Und dann sagt sie, naja, aber ist doch kein Problem, kriegst du doch von der Versicherung wieder. Naja, sage ich, das Problem ist, es war nicht abgeschlossen und deswegen kriege ich es von der Versicherung nicht wieder. Und dann sagt sie, ja, aber für die Versicherung kann das doch abgeschlossen sein, oder? Ich sage, wie meinst du das denn? Ja, sagt sie, du kannst doch einfach sagen, es war abgeschlossen, das kriegt doch keiner raus, das machen doch alle so. Ach, sage ich, machen alle so. Ja, sagte, bei der Versicherung wird doch so viel gelogen, das fällt doch gar nicht auf. Also das kannst du doch auch machen, kannst doch sagen, es war abgeschlossen. Kann doch keiner nachweisen, oder? Und da habe ich gesagt, ja, weißt du, also mein Gott, der sagt, du sollst nicht lügen. Das steht im 3. Mose, in den Geboten. Und ich diene diesem Gott und deswegen kann ich das nicht. Ich kann nicht lügen. Und da sagte sie was Interessantes. Ach, Christsein kostet dich was? Christsein kostet dich was? Ja, ich sage, du hast recht, Christsein kostet mich was. Wenn ich nicht schwarz die Dinge machen lasse, wenn ich immer eine Rechnung haben will, wenn ich merke, an der Kasse hat die nur 2 Hosen gebongt, ich habe aber 3 gekauft und ich gehe hinterher hin und sage, Hansa, mal gucken mal, ich müsste die Hose noch bezahlen, die haben nur 2 gebongt. Ach mein, vielen Dank, ne, hätte ich heute Abend dazu cool müssen. Christsein kostet mich was. Ich habe dann gebetet, Jesus, du siehst, mein Fahrrad ist gestohlen worden, ist auch vielleicht nicht gut, dass ich es nicht abgeschlossen habe, aber alles, was dir gehört, gehört doch mir und umgekehrt und du weißt jetzt, wer das Fahrrad gestohlen hat und ich bitte dich, dass du den Dieb jetzt unruhig machst und dass der ein ganz schlechtes Gewissen kriegt und dass der das Fahrrad mir zurückgibt. Naiver Glaube. Bitte, bitte kümmere dich um das Fahrrad, ich möchte das gerne wieder haben. Ja, ob ihr es glaubt oder nicht, eine Woche später ist in allen Briefkästen bei uns ein Zettel von der Polizei. Ich komme mit meinen beiden Kindern nach Hause, guckt ein Nachbar mich an und sagt, Ute, ich glaube, dein Fahrrad ist gefunden worden. Ich sage, komm, mach keine Scherze. Wie meinst du das denn? Ja, sagt er, hast du den Zettel noch nicht gelesen von der Polizei? Nee, sag ich, was steht denn da drauf? Ja, sagt er, der steht an alle Briefkästen, steht, liebe Bewohner der So-und-So-Straße, ein Dieb hat ein Fahrrad zurückgegeben, das gehört aber nur der Person, die sagen kann, es war unverschlossen, es war aus einer unverschlossenen Garage. Und du bist die Einzige, die das gesagt hat. Wir haben alle gesagt, war alles abgeschlossen. Das musst du sein, das muss dein Fahrrad sein. Ich sag, was? Ich bin nach Hause, habe natürlich sofort geguckt und bin dann zur Polizei gefahren. Und da stand mein Fahrrad. Und ich dachte, ob ich es auch wiedergekriegt hätte, wenn ich gelogen hätte. Ich glaube, wir lassen uns viel zu viel wegnehmen. Ich sage jetzt mal vom Teufel, dem Durcheinanderbringer. Und ich glaube, wir haben den Auftrag, uns dagegen zu stemmen. Und 2 Monate später wird unserem Sohn das Fahrrad gestohlen. Ein rotes Peugeot-Fahrrad von der Schule, vor der Schule weg. Und mein Sohn hatte ja von meinen Gebeten gehört und sagt, Mama, können wir da nicht auch für beten, dass mein Fahrrad zurückkommt? Ja, ich sag, komm. Da haben wir auch gesagt, Jesus, kannst du dem Dieb nicht einreden, er soll das zurückbringen, dass er ein ganz schlechtes Gewissen hat, ganz schlecht schlafen kann und dass er einfach Reue hat und Buße und dass er das Fahrrad zurückbringt. Am besten genau an die Stelle, wo er es weggenommen hat. Ja, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage passiert gar nichts. Am 4. Tag sagt mein Mann zu meinem Sohn, sag mal, sollen wir mal ein neues, gebrauchtes, altes Fahrrad besorgen? Da stellt sich mein Sohn vor meinen Mann und sagt, Papa, ich glaube noch. Ich glaube noch daran, dass Gott das wiederbringt. Ja, 2 Tage später ruft sein Freund an und sagt, ich glaube, ich habe eine Fata Morgana, dein Fahrrad steht vor der Schule, an dem Ort, wo du es verlassen hast. Nee, sagt er, doch, du hast doch ein rotes Peugeot-Fahrrad, ne? Ja. Er hingelaufen, da stand sein Fahrrad an der gleichen Stelle. Ist das nicht unglaublich? Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Gottes Wort. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ich habe das dann in der Gemeinde erzählt, in die ich gehe. Kurz danach wird einer Frau das Auto gestohlen. Da hat die sich hingekniet, hat gesagt, Gott, wenn du Ute und der ganzen Familie jetzt schon 2 Fahrräder wiedergeben kannst, dann kannst du mir auch das Auto wiedergeben. Die hat das Auto wiedergekriegt. Wisst ihr, Zeugnis heißt, Gott sagt zu euch, ich will es bei euch auch tun. Ich will es wieder tun. In euch wächst jetzt Glauben, dass was Gott für die Ute tun kann, kann er für mich auch tun. Und dann sagt, betet ihr auf einmal auch Gebete, die ihr nie gebetet hättet. Ich kann euch nur sagen, wir kriegen nicht alles wieder, was uns gestohlen wird, aber wir kriegen viel wieder. Dem Thomas ist mal eine ganz dicke Bibel gestohlen worden, mit ganz vielen Notizen. Oh, er war so traurig. Und er hat auch immer gebetet, Jesus, bitte, kann die denn nicht wiederkommen, die Bibel? Ich brauche die so und die ganzen Notizen und so. 5 Jahre später kommt ein Päckchen an von der Polizei. Wir haben die Bibel gefunden, in Hamburg im Park. Und da ihr Name drin stand, denken wir, dass sie das sind. Und wir schicken sie ihnen zurück. Wisst ihr, das sind dann Augenblicke, da fängt man an zu weinen und denkt, Gott, du hast immer gesehen, wo die Bibel ist und jetzt hast du sie uns zurückgegeben. Unglaublich. Ich möchte euch noch eine letzte Geschichte von Fahrrad erzählen. Mein Sohn, der jetzt so schwer krank ist, macht ein Praktikum im Krankenhaus, schließt sein Fahrrad mit einem dicken Schloss ab vor der Klinik, kommt raus und das Fahrrad ist weg. Er kommt nach Hause und sagt, Mama, mein Fahrrad ist gestohlen worden. Und es war ein großes Geschenk von seinem Patenonkel. Und dann habe ich gesagt, du, das Erste ist, du musst jetzt zur Polizei gehen, das melden. Und das Zweite ist, wenn du einverstanden bist, bitten wir darum, dass es wiederkommt. Ja, und dann er ist zur Polizei gefahren und ich habe schon mal angefangen zu beten und habe gesagt, Jesus, du weißt, in welcher Krise er im Moment sowieso ist und ich glaube, er braucht mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Ich weiß nicht, ob ihr das manchmal auch macht. Ich sage manchmal, Jesus, ich habe jetzt schon eine ganze Woche nicht mehr oder 2 Wochen nichts mehr von dir richtig gehört. Ich brauche mal wieder einen Liebesbeweis von dir. Entweder einen Parkplatz, den ich brauche oder das oder jenes. Ist mir egal was, aber ich brauche mal wieder, dass ich sehe, du siehst mich noch. Also irgendwie im Moment empfinde ich gar nicht mehr, dass du noch mit mir bist. Ich brauche mal wieder einen Liebesbeweis von dir, sage ich dann manchmal zu ihm. Und so habe ich das da auch mit. Ich glaube, mein Sohn braucht mal wieder einen Beweis, dass es dich gibt. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du dieses Fahrrad irgendwie wieder zurückbesorgst. Mein Mann kommt nach Hause, ich hab's schon gehört, das Fahrrad ist weg von Josua. Er sagt, komm, lass uns zusammen beten. Also wir haben zusammen gebetet, dass das Fahrrad irgendwie wieder zu uns zurückkommt. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir haben doch schon mal so eine Aktion gemacht. Wir setzen uns jetzt einfach ins Auto und bitten den Heiligen Geist, uns zu führen, wo das Fahrrad hier in dieser Stadt steht. Naiv, oder? Kindlich. Kindlich naiv. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind, Thomas musste noch was im Bauhaus besorgen, sind wir erst nochmal zum Bauhaus gefahren. Haben immer die Augen aufgehabt, ob Gott uns nicht irgendwo zeigt, da ist das Fahrrad. Nee, nichts gesehen. Dann auf dem Weg zurück sage ich auf einmal, Thomas, lass uns nochmal Richtung Krankenhaus fahren, diese Straße runter, denke ich, sollte man nochmal fahren. Dann fahren wir diese Straße runter und es ist kurz vorm Krankenhaus. Auf einmal sagt mein Mann, da steht das Fahrrad. Ich sage, wie bitte? Inmitten von ganz vielen Obdachlosen stand das Fahrrad. Ich hätte es gar nicht erkannt, weil ich bin da nicht so präsent. Er weiß das dann sofort. Ich sage, da steht das Fahrrad. Ja, ich sage, und jetzt? Mitten von 10 Obdachlosen stand das Fahrrad. Ja, ich sage, also wenn wir jetzt da hingehen, nachher schlagen die uns tot. Also wir können ja nicht einfach behaupten, das ist unser Fahrrad. Ne? Wie machen wir das denn jetzt? Ne? Also haben wir die Polizei gerufen. Haben wir gesagt, unser Sohn hat eben gemeldet, Fahrrad ist gestohlen. Also wir haben es jetzt gesehen bei den Obdachlosen mittendrin. Ja, ist gut, dann halten Sie sich da bereit, wir kommen sofort. Ich habe gedacht, es dauert eine Ewigkeit, bis die gekommen sind. Wie immer im Rückspiegel geguckt, ob das Fahrrad noch da steht. Dann kamen die Polizei, wir sind ausgestiegen, sind mit den Polizisten dahin. Die Obdachlosen, wie, was wollen Sie denn hier? Sagt der Polizist, ja, um dieses Fahrrad geht's. Dann sagt mein Mann, das gehört meinem Sohn, das weiß ich ganz genau. Und dann sagt der Obdachlose, kann ja gar nicht sein, das habe ich vor einem halben Jahr bei dem und dem Händler gekauft. Da sagt der Polizist, ja, jetzt ist Aussage gegen Aussage. Woher soll ich denn wissen, wer hier Recht hat? Ob der Obdachlose Recht hat oder Sie? Sie können ja nicht einfach behaupten, dass das Ihr Fahrrad ist. Auf die Idee war ich auch noch nicht gekommen. Natürlich ist das richtig. Da sagt er, gut, aber da ist ja ein Schloss dran. Haben Sie den Schlüssel zu dem Obdachlosen? Nö, habe ich verloren. Und dann sagt er, meinen Sie, Ihr Sohn hat den Schlüssel hier von diesem Schloss? Ja, sag ich, weiß ich auch nicht. Müsste man zu Hause gucken. Ja, Ja, ich sage, ich rufe ihn an, dann kann er kommen. Nee, sagen die Polizisten, so viel Zeit haben wir nicht. Wir nehmen den Obdachlosen und das Fahrrad jetzt mit auf die Wache und sie kommen da gleich hin und dann gucken wir weiter. Naja, wir Josa angerufen, gesagt, Josa, kannst du mal bitte gucken, ob du noch das Schloss hast, von den Schlüssel von diesem Schloss? Ich glaube, wir haben dein Fahrrad gefunden. Was, sagt er? Ja, und dann sind wir hingefahren, er hat den Schlüssel gefunden, er stand unten das Fahrrad und der Polizist sagt, ja, dann beweis mal, dass das dein Fahrrad ist, und ich habe den noch nie so zittern gehört, gesehen. Ja, und dann ging das Schloss auf und dann sagt er, ja, eindeutig, es ist ihr Fahrrad, der andere hat gelogen, der andere hat gestohlen. Dann haben wir das Fahrrad wiederbekommen. Also, wenn ihr demnächst Fahrräder, Autos wiederkriegt, könnt ihr mir eine kurze E-Mail schreiben? Ich glaube wirklich, wir lassen uns viel zu viel wegnehmen. Und das ist nicht nur bei Fahrrädern so. Das ist auch in Beziehungen so und so. Wir lassen uns zu viel wegnehmen. Und ich glaube, wenn wir naiver auch Gott gegenüber umgehen würden, würden wir viel mehr von diesen Wundern erleben. So, jetzt ist schon wieder 3 Uhr. Jetzt haben wir schon wieder Kaffeepause. Ja, 10 Minuten Kaffeepause und dann geht's weiter mit dem letzten Teil.